Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Unternehmerlounge Folge 27 mittlerweile. Wir sind wieder zurück aus unserer Pause, wie ihr in der letzten Folge vielleicht schon mitbekommen habt. Unbestimmte Zeit, aber wir sind wieder zurück. Für alle, die es noch nicht kennen, die Unternehmerlounge ist ein Podcast von Daniel Thiele, dem Verkehrsrechtsanwalt aus Leipzig, und Fabian Senf, das ist meine Persönlichkeit. Wir sind die Experten darum, wenn es darum geht, Unternehmen mit Videotestimonials zu vermarkten und am Markt abzuheben. Und in der Unternehmer-Lounge haben wir immer einen Wechsel von einer Folge, wo Daniel und ich zu zweit einfach reden über aktuelle Themen, und die jeweils andere zweite Folge ist immer mit einem Gast, den wir dann interviewen zu seinem oder ihrem Expertengebiet. Und heute freue ich mich ganz, ganz sehr darüber, dass wir Judith Welde bei uns zu Gast haben, mit über 8 Jahren Erfahrung bei Rossmann in der HR-Abteilung und dann mit 5 Jahren Continental auch nochmal in der HR-Abteilung, ist jetzt mit Next Chapter Consulting selbstständig, schon seit längerer Zeit, auch seit 6 Jahren, und ist da die Spezialistin für schwierige Personalentscheidungen, Trennung und Konflikte. Und in dem Sinne erstmal herzlich willkommen, Judith, bei uns im Podcast.
Ja, hi ihr beiden. Hi Fabian, hi Daniel. Schön, dass ich heute da sein darf.
Und guten Tag Daniel erstmal noch von nochmal an die andere Seite.
Also hallo Fabian, hallo Judith.
Schön, dass du auch wieder mit dabei bist als Co-Host. Judith, nimm uns mal bitte kurz mit. Was machst du bei Next Chapter Consulting wirklich im Kern? Ich habe es ja jetzt nur kurz angeteasert, aber ich glaube, du kannst es ja besser beschreiben, als jeder andere das könnte.
Also vielleicht, du hast es ja schon ganz kurz gesagt, ich habe gut 15 Jahre Personalerfahrung unterm Gürtel, habe bei Rossmann mein Handwerk gelernt, 9 Jahre Einzelhandel, war dort für die Logistik und den kaufmännischen Bereich zuständig und später dann 5 Jahre bei Continental, auch in unterschiedlichen Personalfunktionen. Und als ich zu Continental gekommen bin, haben wir gerade Vitesco ausgegliedert und habe ich insgesamt, glaube ich, 3 Restrukturierungen mit begleitet, mit auf freiwilligen Programmen. Das heißt, ich habe sowohl in meiner Funktion und Rolle bei Rossmann als auch später bei Conti viele Trennungsgespräche geführt und viele Führungskräfte auch in diesen schwierigen Personalentscheidungen so begleitet. Und dann habe ich für mich damals schon festgestellt oder gemerkt, dass das eigentlich immer so ein Randthema ist und so in der Schmuddelecke. So Trennungen und sich von Mitarbeitern zu trennen, sowohl in Einzelfällen als auch bei Restrukturierung. Und das fand ich immer schon falsch. Also das finde ich total kurz gedacht. Und ich finde, es ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt der Führungsarbeit. Und als ich mich dann wirklich hauptberuflich selbstständig gemacht habe vor 2,5 Jahren, da hat das Thema eigentlich mehr oder weniger mich gefunden. Also es war etwas, was ich immer schon in meinen Stationen vorher gemacht habe. Und dann hat es sich aber trotzdem auch wieder über das Thema Resilienz zu mir gefunden. Und jetzt mittlerweile unterstütze ich eben Unternehmen und Führungskräfte genau in solchen Situationen. Also einmal wirklich durch Schulungen, dass wir darüber sprechen, wie führe ich eigentlich überhaupt so ein Trennungsgespräch? Was gehört eigentlich zu so einem Trennungsprozess mit dazu? Ja, das ist ja auch nicht etwas, was jede Führungskraft kennt, wenn sie zum Beispiel in so eine Restrukturierung kommt. Und auf der anderen Seite unterstütze ich aber auch wirklich in der 1-zu-1-Arbeit, gerade dann auch mit Geschäftsführern oder auch Personalleitungen, die eben so ein Stück weit mit so einem großen Thema allein auf weiter Flur sind und die dann entweder im Einzelfall auch mal ein Sparring brauchen, um sich auf ein Gespräch vorzubereiten, oder mit denen ich eben auch im Retainer, also wirklich regelmäßig monatlich zusammenarbeite, um genau solche Themen durchzusprechen und dann wirklich als außenstehende Beraterin mit zu unterstützen. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen.
Das ist ein sehr, sehr guter Pitch, also eine wunderbare Hinleitung. Ich probiere es mal ein bisschen anders. Judith, kennst du den Film mit George Clooney, Up in the Air?
Ja.
Darf ich mir das genauso vorstellen?
Der Grundgedanke war tatsächlich mal genau der, dass ich eben von einer Freundin gehört habe, die auch in einem sehr großen Konzern gegangen wurde. Und auf eine sehr schöne unschöne Art und Weise, und die tatsächlich den Personalleiter und den Geschäftsführer die Hand halten musste in dem Gespräch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Gott, geht das anders, ne? Also ich weiß, dass es anders geht und ich weiß, dass es anders gehen muss. Und dann haben wir eben genau über diesen Film auch gesprochen. Ich habe gesagt, eigentlich würde ich das gerne machen. Und das war für mich auch wirklich so eine Erkenntnis in der Selbstständigkeit, wirklich den Mut zu haben, das Thema zu besetzen, das ich gut finde. Erstmal losgelöst davon, ob sich das vielleicht komisch anfühlt oder nicht. Aber wenn ich einfach da einen Bedarf sehe, das dann auch irgendwie so mit voller Inbrunst nach außen tragen zu können. Das waren jetzt, glaube ich, so zwei Sachen, die ich verbunden habe.
Kann man das eigentlich so, wir haben ja heute hier so ein bisschen drei Ebenen drin. Einmal Daniel als aus der rechtlichen Perspektive, du aus der kompletten Praxis der Kommunikationssicht und ich bin ja der absolute Amateur, was dieses Gebiet angeht. Aber kann man sich das nicht eigentlich so vorstellen, dass du eigentlich hauptsächlich den Geschäftsführungen, den Teams, den Leitungspositionen oder Führungspositionen eigentlich so ein bisschen dieses schlechte Gefühl abnimmst, auch so zu einem bestimmten Bestandteil, weil dass die diesen Konflikt nicht führen müssen und das einfach sagen, hier, nimm, wir lagern das jetzt aus?
Ja, vom Grundsatz her ja. Also ich bin ja damit angetreten, auch zu sagen, am Ende des Tages kann ich auch das Gespräch mit begleiten und mitführen. Das kommt in den wenigsten Fällen tatsächlich vor, weil mein Antrieb natürlich trotzdem ist, den Personen alles an die Hand zu geben, dass sie auch in der Lage sind, diese kritische Führungssituation, diese Personalentscheidung selber zu verkaufen, selber zu überbringen. Das ist ja auch ganz wichtig. Das hat ja auch viel mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Und ich sozusagen im Hintergrund denen aber mit Gesprächsleitfäden, mit Checklisten eben auch diese einmal die Vorbereitung leicht mache, aber auch einen Schritt davor ihnen wirklich bei der Entscheidung helfe, dass sie für sich dann einfach sagen, wenn sie es selber beeinflussen können. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Manchmal ist es ja auch eine Managemententscheidung, die man als Führungskraft selber einfach umsetzen muss. Aber damit dann tatsächlich den Frieden zu schließen, damit sich diese Emotionen halt auch nicht im Gespräch widerspiegeln. Weil der oder die betroffene Mitarbeiterin, die gehen, die müssen das nicht wissen, dass ich jetzt da vielleicht Schwierigkeiten damit habe oder nicht. Das gehört nicht in dieses Gespräch.
Also auch da eine fachliche Trennung irgendwie herbeizuführen, dass du sagst, hey, du musst jetzt nicht das emotional noch irgendwie zusätzlich aufladen durch private Themen, dass du Unsicherheiten schaffst, sowohl dir als auch der anderen Person gegenüber.
Genau, also wenn ich jetzt mal auf so einen klassischen Coaching-Verlauf schaue in so einer Einzelsituation, dann geht es wirklich darum, dass wir eigentlich darüber sprechen, erstmal, wie weit bist du eigentlich schon mit der Entscheidungsfindung? Da unterstütze ich. Bis wir dann soweit sind und sagen, okay, ich habe die Entscheidung jetzt getroffen, ich kann die für mich auch irgendwie vereinbaren und ich trage die und akzeptiere die auch mit. Das ist sozusagen dann die emotionale Arbeit, so nenne ich es jetzt mal. Und dann kommen wir wirklich zum fachlichen Teil zu sagen, hast du den Prozess klar? Weißt du, wie so ein Gespräch abläuft? Hast du eine HR-Abteilung, die dich unterstützen kann? Und dann wirklich, was passiert in so einem Gespräch? Womit kannst du rechnen? Bis hin zu verschiedenen Checklisten und auch wirklich zu Formulierungen, die wir gemeinsam üben. Ja, also es geht wirklich auch darum, dann einmal so laut auszusprechen, wie sage ich es jetzt der Person wirklich, damit die dann echt ins Gespräch gehen können und das für sich einmal dieses Gespräch sauber führen können, aber auch vor allem diesen Prozess, der damit ja angestoßen wird, sauber sozusagen orchestrieren können. Und da gibt es dann schon nochmal ein, zwei Schleifen, wo ich mit unterstütze, aber das ist in der Einzelarbeit, ist das eigentlich so der Hauptkern.
Was sind so die typischen... Also was sind so klassische Probleme von Führungskräften? Also was sind die größten Schmerzpunkte?
Du meinst jetzt im Gespräch? Da ist es, also ich habe jetzt mehrere, die so gewinnen wollen. Ich würde sagen, ganz klassisch, ich möchte nicht der oder die Böse sein.
Ja.
Also ich möchte jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass du dich schlecht fühlst. Oder ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass du mich jetzt blöd findest. Also das macht ja auch was mit unserer Beziehung, wenn ich dir jetzt sage, dass wir uns von dir trennen. Das sind, glaube ich, die Hauptpunkte. Und ganz viel auch tatsächlich, aber nicht so bewusst, Scham und Schuld. Also habe ich irgendwie auch einen Teil daran, dass wir jetzt zu diesem Punkt gekommen sind.
Also dass die Leute quasi von außen dann irgendwie denken, dass sie verantwortlich dafür sind, dass sie jetzt dass sie quasi die Person mehr an die Hand hätten nehmen sollen, schon vorher, dass es gar nicht so weit kommt.
Genau, also dass man eine falsche Einstellungsentscheidung getroffen hat, dass man vielleicht zwischendurch auch Arbeitsaufgaben, Erwartungen nicht klar kommuniziert hat. Und am Ende des Tages ist das ja meistens der Fall. Also irgendwo sind ja diese Sachen dann schiefgelaufen, man hat nicht miteinander kommuniziert, man hat nicht klar miteinander kommuniziert, es sind irgendwie Aufgaben dazugekommen, über die man nicht mehr richtig gesprochen hat. Das sind ja alles so Themen, warum dann ein Arbeitsverhältnis nachher irgendwie kippt. Das weiß Daniel noch mal deutlich besser als ich, weil er das ja auch mit begleitet. Aber genau das führt ja dann dazu, dass ich da auch als Führungskraft oder auch als Teil des Managementteams, wenn ich in der Restrukturierung bin, kann ich mich da ja nicht von lossagen, dass auch irgendwie mein Verhalten nachher Teil davon war, warum wir jetzt hier sitzen und ich diese Nachricht überbringen muss. Und das ist natürlich unschön.
Was mich tatsächlich nochmal interessiert, ich würde gerne nochmal an einen kleinen Schritt zurückgehen, weil in meinem Kopf ist es ja ein Beruf, in dem du sehr viel mit Konfrontationen und Konflikten auch selber umgehen musst. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, also du hast die Historie schon mal ein bisschen angerissen, aber wie bist du da noch so tiefergehend hingekommen, dass du gesagt hast, ich würde mich genau gerne dorthin entwickeln? Bist du generell eine Person, die damit sehr, sehr gut umgehen kann mit Konflikten und sagt, okay, das lasse ich gar nicht an mich ran? Oder was hat das so in dir getrieben, wo du gesagt hast, ich möchte gerne in diese Nische rein, in der du dich jetzt bewegst?
Also ich möchte jetzt gerne sagen, ich bin irgendwie gut im Aushalten von Konflikten und auch im Austragen von Konflikten. Als Mediatorin sollte ich das wahrscheinlich sagen. Ich glaube, das ist es aber nicht. Wenn ich wirklich ehrlich drauf schaue, dann ist es, glaube ich, die eine Sache in meinem Leben, wo ich wirklich fein mit mir bin. Also ich bin selber mit meinen Gefühlen fein und ich lasse die auch zu. Und ich kann mich daran erinnern, dass jede einzelne Situation in meinem Arbeitsleben, wo ich eine Konfrontation hatte und ich selber dann mich nackt gemacht habe und mich gezeigt habe als Judith Welde. Also ich bin hingegangen und ich habe gesagt, diese Situation überfordert mich oder so wie du mit mir sprichst, macht mir Angst. Nicht, ich bin gestresst, sondern es macht mir wirklich Angst. Das hat für mich dazu geführt, dass die Situationen sich immer entschleunigt haben. Und mit diesem so Proof of Concept, ich kann das gar nicht anders beschreiben, habe ich festgestellt, dass das nicht jedem so leicht fällt, das zu machen und diese Seite auch zu zeigen. Aber die ist ja da. Also gerade wenn wir auch, ich komme ja aus High-Performing-Teams, ich komme aus dem Konzern, bei Rossmann ging es immer um Ehrgeiz und Leistung und Leidenschaft. Und wenn ich diese Emotionen habe dann und auch viel Emotionen will, dann muss ich ja auch die anderen Emotionen zulassen. Und das sehe ich so ein bisschen als Teil meiner Arbeit. Und ich glaube, so bin ich dahin gekommen. Und dadurch, dass ich ja viel im Sport arbeite, da ist das ja viel klinischer. Da geht man ja viel mehr rein und analysiert seine Fehler und warum irgendwas nicht geklappt hat, weil man daraus lernen möchte. Und das hat es für mich dann irgendwie so, wo ich dann gedacht habe, ja, das ist das, worin ich arbeiten möchte. Und das ist auch, ohne dass ich es jetzt besser als so erklären kann, das, worin ich wirklich gut bin. Leute da an die Hand zu nehmen und denen zu zeigen, das ist nicht schlimm. Und wenn du da hingehst, dann wird das ein besseres Ergebnis für alle Beteiligten bringen, weil du authentisch bist. Und das meine ich wirklich dann mit Authentizität.
Was macht eine gute Führungskraft überhaupt also aus? Gerade im Hinblick auf Trennungen.
Ich würde sagen, Fairness und Klarheit. Verbindlichkeit. Und das wären für mich, glaube ich, die drei Punkte. Fairness, Klarheit, Verbindlichkeit und wahrscheinlich auch eine große Prise so Demut. Ne? Also klar, ich würde jetzt auch gerne solche Sachen reinwerfen wollen wie Sympathie. Also dass ich gar nicht so sehr Empathie, sondern mehr Sympathie im Sinne von, ich verstehe, wo du stehst. Ich kann deine Emotionen nachvollziehen. Ich übernehme die nicht unbedingt, aber ich kann die nachvollziehen. Und dann weiß ich auch, wie ich damit umgehen kann. Das finde ich schon auch wichtig. Aber ich habe festgestellt, auch wenn ich spreche auch mit den Betroffenen, am Ende des Tages ist es um Trennungsprozess geht es gar nicht so sehr um die Emotionen, sondern darum, dass jemand mich verbindlich durch diesen Prozess geführt hat und mir klar gesagt hat, woran ich bin.
Wenn ich mir einfach so eine Situation also vorstelle, kann man prozentual sagen, wie viel Prozent einfach so überrascht sind von der Entscheidung?
Könnte ich nicht, weil das wirklich total unterschiedlich ist, ob du jetzt in der Restrukturierung unterwegs bist oder auch im in Einzelsituationen. In Einzelsituationen kann ich sagen, dass es meiner Meinung nach wirklich nur ein sehr geringer Prozentsatz ist, die wirklich überrascht sind, wenn sie ehrlich mit sich selber sind. Also meistens gab es, und dass du nickst, genau, meistens gab es ja schon irgendein Vorgeplänkel. Und wenn es nicht tatsächlich die offizielle Abmahnung ist oder sonst irgendwas, gab es ja schon Gespräche in irgendeiner Form, dass man mit der Arbeitsleistung nicht zufrieden ist oder dass es dem Unternehmen nicht so gut geht oder weiß ich nicht was.
Ja, gerade wenn es so um krass KPI-bezogene Positionen geht. Also ich gucke mir das jetzt gerade so ein bisschen aus Sales-Sicht an, ne, weil das einfach eine Branche ist, mit der ich viel zu tun habe. Da merkt man das ja selber, wenn man seine KPIs nicht mehrere Monate nacheinander oder teilweise Wochen, je nachdem wie das Unternehmen das eben handhabt, nicht hittet. So, das ist eine, ist halt eine reine Performance- und KPI-Sache. So, und das, ich glaube, also ich würde fast sogar vermuten, dass es viele aber nicht wahrhaben wollen, oder? Also, dass sie sich das eigentlich eingestehen, also das tief innen drinne wissen, dass irgendwas gerade nicht stimmt, aber viele es nicht wahrhaben wollen, dass das jetzt die Konsequenz daraus ist, oder? Wie ist da so deine Erfahrung?
Das kann sein, dass, glaube ich, kommt dann manchmal so im Laufe des Prozesses. Und ich glaube, das hat ja auch, also um jetzt nochmal den Bogen zu meiner Arbeit zu schaffen, das ist ja auch das, wo sozusagen der Kern liegt, wie man so eine Trennung, glaube ich, trotzdem auch noch relativ verträglich über die Bühne bringen kann, weil es ja immer auch für die Person darum geht, ihr Gesicht zu wahren, ne? Ihr Gesicht zu wahren, ihr Stolz zu wahren und irgendwie auch das Gefühl haben, da jetzt auch irgendwie ein Mitspracherecht zu haben und nicht total über den Tisch gezogen zu werden. Und ich glaube, dass das eben da auch genau mit hochkommt. Also ich glaube, jemand ist deutlich mehr bereit, auch den Fehler bei sich zu suchen, wenn das komplette Szenario, also ich werde gegangen und wie ich gegangen werde und wie vorher auch die Zusammenarbeit vor allem war, wenn das eben auch entsprechend auf Augenhöhe stattgefunden hat und ich auch für mich dann da irgendwie mein Gesicht wahren kann, in diesem Gespräch dann nachher auch.
Wie leitest du dein Unternehmen durch so einen Prozess durch? Also du hattest es gerade schon mal ein bisschen angeschnitten für dieses eine spezifische Szenario, aber was sind da so deine normalen Vorgehensweisen? Hast du da wirklich so, lässt sich das nach, mein Marketinggehirn sagt jetzt okay, oder Dienstleistungsgehirn sagt, erst Schritt 1, dann Schritt 2, dann Schritt 3, das lässt sich bei fast einem Unternehmen irgendwie abbilden, so dass dieser Prozess und die Qualität immer stimmig ist. Gibt es bei dir auch so eine bestimmte Schrittreihenfolge, wo du sagst, erst muss das passiert sein im Unternehmen, dann müssen wir an dieser Basis arbeiten und dann können wir uns erst um Schritt 2 und 3 kümmern. Hast du so eine Schrittabfolge oder ist das immer sehr, sehr individuell, wie du mit Unternehmen zusammenarbeitest?
Also ich habe eine Schrittabfolge im Kopf, wie ich glaube, wie so ein Trennungsprozess aussehen soll, sowohl im Individualverfahren, also in unterschiedlichen Ausschmückungen, als auch in einer Restrukturierung. Ja, das sind ja trotzdem immer wieder gleichbleibende Schritte, die kommen und Workstreams, die damit einhergehen. Und dann ist es aber trotzdem im Moment noch sehr unterschiedlich, für was ich tatsächlich angefragt werde. Das muss ich einfach sagen. Deswegen habe ich da dann noch nicht dieses klare so und so und so, sondern es kommt dann wirklich auf den einzelnen Schritt an, für den ich angefragt werde. Wenn es jetzt tatsächlich um das klassische Training geht, für das ich jetzt mehr angefragt werde, dann geht es natürlich wirklich darum zu sagen, wo im Restrukturierungsprozess zum Beispiel steht das Unternehmen jetzt, idealerweise auch mit 2, 3 Führungskräften, die in das Training kommen sollen, tatsächlich über ihre Praxissituationen sprechen oder Situationen, für denen sie Sorge haben und die Herausforderungen, vor denen sie jetzt in dieser Restrukturierung stehen und danach dann sozusagen das Training aufzusetzen und dann tatsächlich einmal über Haltung zu kommen und zu sagen, was ist eigentlich überhaupt unsere gemeinsame Führungshaltung? Woran machen wir jetzt so einen erfolgreichen Trennungsprozess fest? Also was wollen wir als Führungskräfte auch, dass die Mitarbeitenden danach trotzdem über uns sagen? Und dann wirklich über das Praktische üben. Das wäre jetzt so das Klassische. Da habe ich schon für mich meine Abfolge, wie ich rangehe. Aber dann ist es tatsächlich wirklich sehr unternehmensabhängig, weil Größe ja auch bestimmt, wie ich personalseitig aufgestellt bin. Also habe ich eine Personalabteilung, mit der ich zusammenarbeite oder ist das vielleicht der kaufmännische Leiter oder der Geschäftsführer? Und dann natürlich auch, welche arbeitsrechtliche Beratung haben die und was ist dann genau die Dienstleistung, die sie von mir haben wollen? Und da hat sich jetzt in den letzten Monaten eben deutlich herauskristallisiert, dass es gar nicht mehr so sehr dieses Arbeitsrechtliche ist, oder dieses Prozessuale, sondern wirklich, wie du es vorhin beschrieben hast, diese emotionale Verarbeitung, nenne ich es jetzt mal. Also einmal die Auseinandersetzung selbst mit dieser Entscheidung, die ich getroffen habe oder die ich mittragen muss und dann tatsächlich, wie führe ich so ein Gespräch?
Also ich finde das ein bisschen, also leuchtet mir ein, auch gerade, weil als Ja, also rein juristisch möchtest du ja immer so wenig wie möglich sagen. Also Kündigung möchtest du am besten also so ohne Gründe aussprechen, weil du willst immer noch was im Prozess nachschieben, du willst immer noch irgendwelche Backup-Varianten haben. Das sieht natürlich bei diesem also Abholen völlig anders aus, weil ich denke, das wird auch der Gekündigte wissen wollen, warum.
Also ich habe da auch zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Ich bin ja auch Personalerin und bin dann auch schnell dabei zu sagen, oh, lieber nicht zu viel. Und ich habe trotzdem festgestellt, dass, also wie viele Leute in Deutschland haben eine Rechtsschutzversicherung, 53% oder 54%. Also wenn die Menschen klagen wollen, klagen sie. Ne? Egal, ob sie jetzt in der Restrukturierung aussteigen und gekündigt werden oder wenn man so arbeitgeberseitig gekündigt wird. Also ich glaube, das ist schon mal so eine Sorge, die man, glaube ich, zur Seite schieben kann. Und ich glaube fest daran, dass wenn man Menschen mit Respekt begegnet und transparent ist, dass man dann auch eher zu einer Einigung kommt und das Risiko minimiert als andersrum. Weil es wirklich ganz viel damit zu tun hat, habe ich das Gefühl, ich werde jetzt gerade über den Tisch gezogen. Und wenn ja, dann kämpfe ich dagegen an. Das ist die Erfahrung, die sich für mich auch immer wieder in der Realität bestätigt. Und deswegen kann ich nur jede Personalerin und jede Führungskraft auch dazu einladen, da wirklich transparent zu sein. Und damit meine ich nicht irgendwelche Floskeln oder sowas, ne? Sondern wenn, dann schon auch transparent zu sagen, okay, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir uns voneinander trennen oder das Unternehmen ist in Schieflage geraten. Wir mussten jetzt die Entscheidung treffen. Das können wir anbieten. Also da sehr deutlich reinzukommen, das macht ja schon den Unterschied. Leute denken immer mit transparent, man muss da jetzt irgendwie so seinen Mantel öffnen und dann so sich einmal nackig machen. Das ist ja gar nicht das, was die Leute meinen. Es scheitert ja ganz häufig schon daran, dass die Menschen gar nicht klar sagen, pass auf, wir wollen uns von dir trennen. Und dann gehen die Menschen aus so einem Gespräch raus und sind so, okay, was genau war das jetzt? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Daniel. Du kriegst das ja dann quasi von der anderen Seite auch mit. Aber das ist meine Erfahrung schon. Das ist so schwer.
Ich würde gerne so unterscheiden zwischen, das sage ich jetzt, also ist sehr, sehr flapsig, eher so in Richtung billig, ich sag mal, Mindestlohn, also Arbeitsplätzen, dann ist das noch ein bisschen anders bei ja, also eher so High-Performern, da gebe ich dir völlig recht. Also sobald man in der richtigen Konzernstruktur ist, dann kann ich auch jedem nur zu Judith raten, weil das oftmals auch einfach weg vom Juristischen einfach der beste Weg ist, weil man kann auch viele Arbeitsverträge manchmal auch schwer beenden. Man kann halt nicht diese Verträge beenden, die man gerne will, und dann muss man im Rahmen der Sozialauswahl, die man in sehr, sehr vielen Fällen hat, meistens gerade den eigentlich entlassen, den man nicht entlassen will. Und wenn man da so eine also Lösung bekommt und meistens krankt es auch von beiden Seiten, da ist immer schon ein Bauchgefühl, dass man sagt, so richtig wohl fühle ich mich auch nicht mehr. Und vielleicht bekommt man das dann auch so emotional gut hin für beide Seiten. Ich finde, das ist eine großartige Dienstleistung, die ich nur jedem ans Herz legen kann.
Ja, du hast schon recht, es ist ja total vielschichtig. Also es ist ja auch die Frage, bist du dann auch wiederum in einem Bereich unterwegs, jetzt mal losgelöst von der Restrukturierung, aber einfach in einem Bereich Logistik, Produktion, wo du grundsätzlich einfach auch eine höhere Fluktuation hast. Oder wenn du einen neuen Lagerstandort aufmachst, dann hast du ja einfach schon allein dadurch, dass du Menschen einstellst, dann erscheinen irgendwie so, weiß ich nicht, 50 Menschen nicht zum ersten Arbeitstag, dann musst du neu anfangen. Also da hast du natürlich ja eine ganz andere. Da wird das ja total von der Einzelperson weggenommen und ist ja tatsächlich einfach nur noch ein Massengeschäft. Und trotzdem finde ich es wichtig, egal wie das Setup ist, sich als Arbeitgeber, als Personaler, als Führungskraft immer wieder dafür zu entscheiden, den Extraweg zu gehen. So, und schon nochmal zu gucken, wie kann ich jetzt auch in der Situation, auch wenn ich nicht glaube, dass da jemand klagt oder keine Ahnung was, da trotzdem das nochmal erklären, nochmal vielleicht den Betriebsrat mit an die Hand geben. Das finde ich schon wichtig und das sehe ich eben in ganz vielen Fällen, dass das nicht gemacht wird. Und das ist für mich dann auch am Ende des Tages eine ethische Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also tatsächlich auch zu sagen, welche Verantwortung habe ich als Arbeitgeber?
Das erinnert mich jetzt gerade an so ein paar andere Themen, jetzt nicht nur auf dieses Thema Personalberatung oder das, was du ja abdeckst, bezogen, sondern ich finde, so in dieser Geschäftswelt, gerade in Deutschland, merke ich irgendwie immer weniger, dass miteinander gesprochen wird auf der B2B-Ebene. Also es ist immer geläufiger, dass ein Anwalt vorgeschoben wird oder irgendwie, ja, wir haben auch aber hier recht, und es geht gar nicht mehr um diese menschliche, oder immer weniger, sage ich mal, um diese menschliche Ebene, egal ob das jetzt im Vertrieb ist oder in generellen Geschäftsbeziehungen oder jetzt eben, weil wir bei dem Personalthema gerade sind. Ich finde, das geht uns aktuell ein bisschen verloren. Das finde ich unglaublich schade. Also ich sehe es vor allen Dingen halt im Vertriebs- und Sales-Sicht, wo dann Leute sagen, ja, es ist mir doch scheißegal, ich muss nur jetzt meine Verträge verkaufen und das war's. Aber es geht doch darum, dass wir Menschen irgendwie helfen oder als gemeinsam als Gesellschaft etwas Großartiges bewegen. So, und das sind ja ganz viele kleine Bestandteile. Das habe ich so. Ich bin jetzt wirklich nicht ewig im Geschäftsleben, ne? Ich bin jetzt fast zwar 6 Jahre, aber das ist ja auf gesellschaftlich ist das ja keine lange Entwicklung. Und selbst ich habe das in den vergangenen Jahren immer und immer weiter gemerkt, dass sich das irgendwie verändert. Merkst du da auch so über die letzten Jahre einen Trend oder sagst du, okay, ich war schon immer in diesem Thema so tief drin, das ist mehr oder weniger eigentlich gleich geblieben, dass es sich kaum verändert hat, dass schon immer irgendwie schnell Rechtsanwälte geholt wurden oder dass das immer schnell die Angst war?
Also da fände ich es natürlich auch nochmal spannend, Daniels Sicht zu sehen, weil er müsste das ja dann quasi mit steigenden Fallzahlen nochmal unterstützen können. Ich würde, glaube ich, sagen, was ich sehe, ist, dass sich natürlich Dinge beschleunigen und dass durch die reine Schnelligkeit, oder ich glaube, dass es auf die Schnelligkeit geschoben wird, dass wir für das, was wir ganz häufig einfach nur als Hygienefaktor so betiteln, so dieses Zwischenmenschliche, dass das natürlich dann total schnell hinten übergeworfen werden kann. Und dass das eigentlich alle immer gar nicht wollen oder viele nicht. Aber dann guck mal so nach links und guck nach rechts und die machen das dann auch. Und ich habe auch irgendwie so einen Schreibtisch voll Arbeit. Naja, dann gehe ich halt auch nicht mehr die Extrameile oder rufe nochmal an oder suche nochmal das persönliche Gespräch, sondern mach das vielleicht per E-Mail. Und dann wird aus einer E-Mail irgendwann eine WhatsApp und dann irgendwann vielleicht, keine Ahnung, nur noch eine, also was ist die kürzere Form von WhatsApp, glaube ich, gibt es dann gar nicht mehr, ein Emoji oder sowas. Und ich glaube, das ist, also den Trend sehe ich schon auch. Ich kann nicht unbedingt sagen, dass das wirklich mit steigenden Fallzahlen zu tun hat. Klar, ich habe es ja gerade auch gesagt, als ich angefangen habe vor 17 Jahren, da hast du noch anders Personalgespräche geführt. Da war irgendwie das Thema Rechtsschutz noch nicht so ein Thema. Und da habe ich wirklich auch noch gedacht, so, okay, es passiert jetzt alles in diesem einen Gespräch und du musst nur total überzeugend sein, dann unterschreiben die den Aufhebungsvertrag und dann ist das Thema durch. So funktioniert das ja heute gar nicht mehr. Also, weil eben die Leute eine Rechtsschutzversicherung haben, weil man auch ein ganz anderes Verständnis davon hat, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Also, da glaube ich, gibt es schon auch positive Entwicklungen, aber grundsätzlich zwischenmenschlich, das sehe ich ja wiederum auch im Coaching-Bereich. Ist halt, glaube ich, diese Sorge, sich wirklich zu zeigen als Mensch mit all dem, was ich vorhin beschrieben habe. Deswegen habe ich das ja so als Beispiel genommen. Diese Sorge, mich als Mensch zu zeigen, verletzlich mit meinen Emotionen und nicht nur dem Positiven, das wird halt immer weniger und die Sorge wird immer größer, das zu machen. Und das zeigt sich dann einfach, weil das ist ja das, woher die Magie kommt am Ende des Tages.
Daniel, darf ich noch mal ganz kurz nur zwischengrätschen, weil das ist interessant. Bitte merkt ihr deine Frage. Ich möchte das nur irgendwie eingeordnet bekommen, weil du hast am Anfang gesagt, dass es in vielen Trennungsprozessen ist das eine Herausforderung, dass zu viel mit reingegeben wird, zu viel Detail, zu viel Privates oder was auch immer damit reinfließt oder Denkweisen. Wie vereinbarst du das jetzt gerade mit der Aussage, weil ich das total spannend finde? Also du sagst ja jetzt, okay, mehr Menschlichkeit, schon ein gewisses Maß an Transparenz geben, aber in dem anderen Fall sagst du, okay, dann doch nicht zu viel, dass es unprofessionell wird. Wo ziehst du da eine Grenze? Wie vereinbarst du das miteinander? Wie kriegst du das den Leuten auch geschult? Also hast es ja wahrscheinlich über die Jahre einfach schlichtweg gelernt, aber wie kriegst du das den Leuten auch beigebracht, wie sie da das richtige Maß finden?
Ich glaube, die Frage ist ja immer, wo man selber steht und womit man selber auch, also wie aufgeräumt man ist, wie emotional man auch ist oder sage ich mal so, wie sehr man seine Emotionen zeigt. Und für mich ist, wenn ich jetzt mal vom Trennungsprozess ausgehe und von diesem Gespräch, dann steht der Mitarbeitende im Vordergrund. Ja, dem überbringen wir gerade eine Nachricht. Das ist ja kein Gespräch, sondern ich gehe dahin und überbringe dem eine Nachricht. die diese Person also in eine absolute Existenzangst, finanzielle Angst, Unsicherheit, wie auch immer, stürzen wird. Das heißt, diese Person muss im Vordergrund stehen. Und idealerweise ist das natürlich so, dass ich in dieser Situation zum Beispiel meine Emotionen im Griff habe. Das heißt nicht, dass ich nicht Betroffenheit zeigen kann oder nicht auch betroffen bin. Aber das, meiner Meinung nach, darf das nicht so weit gehen, dass ich da jetzt total anfange zu weinen und wir das Gespräch unterbrechen müssen, weil ich jetzt so mitgenommen bin, dass ich dir kündigen muss. Und das sind reale Situationen, die ich schon hatte. Das finde ich zu viel. Ich möchte aber nicht hingehen und möchte sagen, okay, wenn, das geht jetzt gar nicht. Sagen wir mal, das wäre jetzt der Fall und ich merke, dass diese Person so emotional ist in der Vorbereitung, dann würde ich sagen, okay, wenn das so ist und du weißt, dass das passieren wird, was machen wir dann? Was kannst du dann machen, damit es trotzdem nicht um dich in dem Gespräch geht, sondern um die Person? Hast du eine Atemübung? Hast du irgendwie eine Formulierung parat, dass du sagen kannst, es tut mir leid, es fällt mir schwer, mich zusammenzureißen. Ich weiß, es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Und schon könnte ich da ja sitzen und heulen und kann dir trotzdem die Nachricht überbringen und die andere Person hat wahrscheinlich dann immer noch mehr das Gefühl, es geht um mich. Also es ist so ein schmaler Grat zwischen, wo stehe ich selber, was macht mich authentisch und auf der anderen Seite aber natürlich die Person in den Mittelpunkt stellen. Nicht, dass die Person nachher in die Situation kommt, mich zu trösten. So würde ich das unterscheiden.
Sehr gut, den Einblick wollte ich nochmal kurz haben, so als Amateur von außen. Jetzt übergebe ich an dich, Daniel. Entschuldige bitte, dass ich die kurz zwischen... Die schwebte die ganze Zeit vor, ich musste die jetzt dazwischen quetschen.
Es war eine gute Frage, aber es ist schwer. Also ich hatte kurz... Also die Streitkultur ist auch allgemein gesellschaftlich ein bisschen schwierig geworden, meines Erachtens. Dieses Auszuhalten von verschiedenen also Meinungen, das ist was, was wir, glaube ich, wieder so als Gesellschaft lernen. Was aber dazu kommt, ist auch eine höhere Fluktuation im Arbeitsmarkt so an sich. Ich meine, man hatte jahrelang, man ist da groß geworden, man hat da gearbeitet und dann ist man irgendwann in Rente gegangen. Dieser Wechsel, wo man auch Job, so Hopping oder überhaupt, dass man sich nochmal so orientiert, das kannten wir in Deutschland im Vergleich gerade zu USA ja einfach nicht. Das heißt auch so diese Trennungsproblematiken, die einfach hochkocht. Das ist, ich will nicht sagen neu, das stimmt nicht, aber das ist in Deutschland schon noch ein bisschen manchmal stiefmütterlich betreut.
Was ich auch total interessant fand, nur so von der Grundsatzmentalität einer Gesellschaft, ne, das bestätigt so ein bisschen das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Sicherheitsbedürfnis der Deutschen. Ich habe das Immobilienmarkt im Vergleich mit Neuseeland total gesehen, weil mir war das gar nicht bewusst. Neuseeländer ziehen alle 2 bis 3 Jahre, kaufen die ein neues Haus und ziehen um. Meist voll möbliert. Also manche bleiben auch länger, ne? Also irgendwann hast du dann ja mal eine Familie und settelst dich mal eher, aber die ziehen teilweise, gerade desto jünger das Paar zum Beispiel ist oder so, desto öfter wechseln die Immobilien. Das finde ich so krass, aber auch direkt mit Kaufvertrag manchmal, ne? Also deshalb ist dieses Immobilienmaklergeschäft da so und so viel größer. Und das kannte ich überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt gar kein Gefühl, warum diese Immobilienbubble so riesig ist in Neuseeland. Für so ein kleines Land, die haben ja nur 5 oder fast 6 Millionen Einwohner, das ist ja nix. So, und das ist viel, viel größer, als es in Deutschland ist. Viel präsenter auch. Und das bestätigt das für mich so im Hinterkopf, so von der Grundsatz der Gesellschaft, so dieses Sicherheitsbedürfnis.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich mich getroffen fühle. Also ich habe, also wir schauen gerade nach, also so Immobilien. Und wenn ich das ein bisschen vergleiche mit zum Beispiel meinem jüngeren Schwager, der gesagt hat, du, wenn ich was kaufe, dann kann es sein, dass ich mich da nach ein paar Jahren so orientiere und das dann wieder verkaufe und vielleicht also was Besseres finde, was ein absolut logischer Satz ist. Ich habe meine Frau so angeschaut, so, nee, wir beide sind nicht der Typ für, ne? Wenn wir was kaufen, dann bleiben wir da wahrscheinlich so lange, bis es nicht mehr geht. Das ist einfach auch so ein Kulturding, was sich wahrscheinlich auch ändert.
Beengt dich das oder schafft das für dich Freiheit im Kopf? Dieser Gedanke. Weil du nimmst dir ja, in meinem Kopf nimmst du ja ein Stückchen Freiheit damit proaktiv selber weg.
Ich nehme mir
Freiheit. Also allein, dass du den Gedanken erlaubst. Du musst es ja nicht machen, aber den Gedanken erlauben.
Ich nehme mir also Freiheit und wahrscheinlich Liquidität für ein bisschen der Grundidee des festen Zuhauses, wo die Kinder dann hinkommen und gemeinsam Weihnachten feiern. Das ist eine wirtschaftlich, das ist auch also eine wirtschaftlich wahrscheinlich blöde Situation. Und vielleicht dann, wenn ich die nackten also Zahlen sehe, wäre ich nochmal bereit, darüber nachzudenken. Aber im ersten Impuls wäre ich bereit, da etwas also zu opfern für das Gefühl der, es gibt ja im Deutschen das Wort, also Heimat, dieses Zuhause ankommen, das weniger mit Menschen, sondern putzigerweise eher mit Orten und Gebäuden zu tun hat.
Das
In
habe ich
anderen
noch nicht gehört.
Ländern, in der USA ist es so, wie du in Neuseeland beschreibst. Das sind so Häuser, die sind nicht Stein auf Stein, die sind eher also Leichtbauweise, da kann mal der Tornado durchgehen und dann baut man es halt also wieder auf. Das wäre in Deutschland absolut, das wäre furchtbar. Judith, wie siehst du es, was?
Also jetzt nur bei der Hausdebatte kann ich das, glaube ich, voll mit unterschreiben. Also so habe ich es in den USA auch erlebt. Ich könnte mir aus meinem Freundeskreis hier jetzt, also auch mit den Mädels, mit denen ich groß geworden bin, keinen Elternteil inklusive meiner vorstellen. Wobei mein Vater ist in der Bundeswehr, das ist noch was anderes. Da sind wir schon deutlich öfter umgezogen. Aber die sind alle in diesen Häusern groß geworden. So, die Eltern wohnen da jetzt immer noch. Und zum Teil haben sie auch irgendwie entweder auf dem Grundstück gebaut oder irgendwie anbei oder so, ne? Also das würde ich schon mit unterschreiben, was du sagst. Auch dieses Heimatgefühl, das dann wirklich mit Orten verbunden ist. Ich glaube, für mich hat das auch ganz viel mit Sicherheit zu tun, die ich durchaus nachvollziehen kann. Und ich glaube, es ist halt die Frage, wie man es sieht. Ich wäre jetzt auch eher so wie du, Fabian, dass ich denken würde, oh, okay, das nimmt mir total Flexibilität. Ich kann den anderen Teil aber auch absolut nachvollziehen, zu sagen, okay, daran kann ich jetzt einen Haken machen. Das ist jetzt irgendwie so safe, diese Säule ist auch safe und da weiß ich auch, was ich habe. So würde ich das eher einschätzen. Das kann ich schon gut mit unterschreiben. Aber klar, natürlich, das spiegelt sich ja auch in dem wider, wie unsere Arbeitsverhältnisse sind. Es gibt viele Großkonzerne, Automobil, wo die Leute lange gearbeitet haben, 30, 40 Jahre bei der Conti. Ja, da habe ich Kollegen verabschiedet, die waren da 45 Jahre. Fragst du dich, wie das überhaupt geht? Na, und das
Vom
wird sich schon
ersten Jahr des
verändern.
Berufslebens bis fast bis zum letzten.
Genau, und das wird sich schon verändern. Und auch dafür, das hört sich so blöd an, auch dafür kämpfe ich, weil ich schon an eine Performance-Kultur glaube. Und ich glaube schon daran, dass wir auch Leistung und leistungsfähig sein wollen und Leistung erbringen müssen. Und dazu gehört für mich auch eben dieses Thema Trennung wirklich aus der Schmuddelecke zu holen. Und so ein Stück weit auch mutiger zu sein. Das ist für mich, also das ist für mich losgelöst von dem, wie ich dann kann ich den Prozess trotzdem wertschätzend durchführen und auch respektvoll und fair. Aber ich bin schon dafür, auch früher zu sagen, funktioniert das Arbeitsverhältnis jetzt gerade gut, aus welchen Gründen auch immer.
Nochmal, um das kurz aufzugreifen, ich fand das einfach interessant, was du jetzt gerade gesagt hast. Also für mich ist das, wenn ich sage, ich erlaube mir diesen Gedanken davon, dass das vielleicht nicht eine Entscheidung für eine Ewigkeit ist. Also das ist jetzt nicht nur mit Wohnort, das ist auch, zieht sich bei mir durch alle Themen durch irgendwie. Das löst in mir aber keine Unruhe in dem Sinne aus, dass ich quasi immer sage, ja, was ist denn der nächste Schritt? Irgendeine Veränderung muss ja herbeigeführt sein. Das heißt für mich nicht, dass ich es umsetzen muss, nur weil ich diesen Gedanken erlaube, sondern es ist für mich einfach dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt eine Situation und wenn ich mit dieser Situation total zufrieden bin, warum sollte ich die ändern? So ist ja eine super Grundlage, in welchem Bereich auch immer. Aber ich erlaube mir den Gedanken der Weiterentwicklung quasi noch. Das ist eher so also es ist nicht dieses Rastlose, sondern ich erlaube mir einfach selber die Möglichkeit, oder ich nehme mir nicht die Möglichkeit, dass ich sage, ich bin jetzt Opfer meiner Situation, in welcher Hinsicht auch immer, sondern ich weiß, dass ich etwas in der Hand habe, das Werkzeug in der Hand habe, um diese Situation zu ändern, falls ich damit unzufrieden sein sollte. So ist eher meine Denkweise dahinter.
Das hört sich total gesund an. Das könnte ich jetzt für mich zum Beispiel nicht immer unterschreiben, dass ich das, also genau das, was du beschrieben hast, finde ich ja einen total wichtigen Aspekt eben. nicht immer rastlos zu sein und auf der anderen Seite trotzdem Open Mind zu haben und immer wieder auf seine Situation zu schauen und zu sagen, bin ich jetzt gerade eigentlich noch zufrieden oder gibt es hier irgendwas, was ich vielleicht auch verändern möchte? So, ich habe die Erfahrung bei mir selber gemacht. Ich weiß nicht, Dani, wie es dir geht. Manchmal bin ich dann auch doch nicht so reflektiert, dass ich das alles direkt so auseinander dröseln kann. Genau, und ich glaube, manchmal ist ja auch die Frage, was man mit bestimmten Dingen verbindet, wie du das jetzt auch gesagt hast, Haus mit Heimat oder Ort mit Heimat. Genau, das waren jetzt so meine Gedanken dazu.
Ich meine, wir haben ja das, also die Entwicklung auch gesamt, also gesellschaftlich, also wir haben ja die auch in Beziehungen, wo man auch öfter bereit ist, wenn es nicht mehr passt, sich zu trennen. Das wäre wieder bei diesem Trennungsthema. Das ist ja auch eigentlich, das passt ja da auch, dass man eher nicht die vorgefertigten Wege weitergehen möchte. Das ist ja auch mit allen Vor- und Nachteilen, die es da gibt.
Ja. Und ich glaube auch, ich bin überhaupt nicht im Thema Paartrennungen drin, um jetzt auch irgendwie Zahlen, Daten, Fakten zu kennen. Ich glaube, auch da würde ich diesen Trend sehen, dass wir häufig, glaube ich, nicht bereit sind, so, also auch, du hast das vorhin, glaube ich, gesagt, schwierige Emotionen mal auszuhalten. Also ich glaube, das ist schon auch so etwas, was so ein Stück weit verloren gegangen ist. Also überhaupt das zu lernen oder auch darüber sprechen zu können. Und ich erkenne das bei mir selber auch. Ich bin super optimistischer und super positiver Mensch. Und bei mir ist es eigentlich selten so, dass eine Situation passiert, inshallah, wo ich draufschaue und nicht sage, fuck, das ist richtig scheiße. Sondern das gucke ich mir dann an und dann bin ich so, ja gut, okay, dann habe ich jetzt meine neue Hose gerade mit Hüttenkäse eingeschmiert. Dann cool, okay, eigentlich wollte ich sowieso was anderes anziehen. Also so, das sind gar nicht Sachen, womit ich mich richtig aufhalte. Und ich merke aber, dass das manchmal schon für mein Umfeld richtig so wie toxische Positivität ist. Also dass ich es auch bei meinem Mann und meinem Sohn nicht aushalten kann, wenn die mal irgendwie einen schlechten Tag haben, nicht direkt so zu sagen, aber guck mal, das ist doch noch was Gutes daran. Sondern einfach auch mal zu sagen, okay, die haben einen schlechten Tag, das war jetzt eine blöde Situation auf der Arbeit oder wie auch immer. Das ist jetzt auch gerade mal einfach blöd. Let it sit. Und dann zu gucken. Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was uns als Gesellschaft verloren geht. Und dann kommen wir wieder zu meinem Thema Trennungen, weil auch darum geht es ja, diese negative Emotion auch einfach mal auszuhalten vom Gegenüber und halt nicht drüber zu glossen und zu sagen, ja, aber es war gar nicht meine Schuld. Also ich würde eigentlich ganz gerne, dass du noch bleibst. Es war der.
Ja, Verantwortung auch zu einem bestimmten Teil abzugeben, weil es das für dich im Kopf einfacher macht, aber manchmal muss man halt die Verantwortung einfach übernehmen für eine Entscheidung.
Ja, das und aber jetzt beim Emotionen zu sagen, auch einfach die Emotionen auszuhalten. Nicht jede Emotion muss direkt irgendwo hin verwandelt werden.
Ich habe das mal gesehen, genau diese Psychologie, diese Emotionen auszuhalten, weil wir das ja so zum bestimmten Teil ja auch irgendwie verlernen. Ich breche mal sehr viel gerne auf Social Media runter und ich glaube auch da spielt das bestimmt eine ganz, ganz große Rolle, weil du ja unendlich viele Meinungen direkt teilen kannst und direkt siehst und deine Meinung halt natürlich durch den Algorithmus immer befeuert wird, weil du ja logischerweise dir Content anschaust, der mit deinem irgendwie eine Synergie erzeugt und darauf halt eben einfach reagierst und wird ja immer mehr davon ausgespielt. So funktioniert das ganze System ja. Und das wird von einigen Marketern mittlerweile gezielt sogar eingesetzt, dass die sagen, okay, ich habe es letztens jetzt von Christian Wolf gesehen, dass da ein Format kreiert wird, wo er mit, ich glaube, es wurde auch so betitelt, linken Aktivisten dann auf einmal diskutiert, an so heißer Stuhlformat, ne? Immer einer die Chance, auf eine Frage zu reagieren. Und dass dieses Polarisierende wird mittlerweile sogar von Marketern ausgenutzt. Also ich finde es halt natürlich unglaublich smart auf der einen Seite, weil es passt sich total an diese aktuelle Kultur an, die wir haben. Aber es befeuert natürlich auch ungemein diese Denkweise, dass du sagst, ich muss jetzt gar nicht in die Diskussion gehen, sondern es ist einfach okay, dass wir uns jetzt gegenseitig anschreien. So, das ist, ne, dass dir keine Seite der anderen mal zuhört, sondern weil das ist ja das, was viral geht. Die normalen Konversationen, wo man sagt, okay, wir erzielen jetzt eine Einigung, die funktionieren ja medial nicht. Es funktionieren immer nur Extreme. Und das finde ich auf der einen Seite halt unglaublich smart, aber auch sehr, sehr problematisch, dass es, wenn das sogar in anderen Bereichen irgendwie eingesetzt wird.
Na, es gibt auch irgendwie so ein Sprichwort, so die niedrigste Form der Anteilnahme ist die Meinung oder sowas. So irgendwie. Und ich finde schon, dass das echt auch, das hört sich total blöd an, aber ich finde, dass das echt auch so eine Frage ist von, muss man überall seine Meinung dazugeben? Und ist die eigene Meinung dann gleich auch irgendwie der Diskurs? Aber da bin ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht mein Kernthema, aber das ist für mich schon so eine Frage.
Ich habe hab ich nur eine kurze Ergänzung dazu, weil das gerade noch zu meiner aktuell, also vorhergehenden Aussage passt. Ich habe jetzt so einen Clip wirklich auf Instagram gesehen. Da war einfach ein alltäglicher Auseinandersetzung an der Supermarktkasse und dann meinte er so, ja, vielen lieben Dank für Ihre Meinung. Wir machen das jetzt aber trotzdem so. Er hat es einfach so abgeklöppelt, den Manager, so an der Seite. Das fand ich so herrlich. Vielen Dank für Ihre Meinung.
Ich habe beim mir gemerkt, und da kommen wir auch zurück zum Lernen, dass ich hatte am Anfang, also meine Anwaltstätigkeit, ich kriege immer gewisse Fragen gestellt und ich muss ja 50% sagen, nee, so ist es nicht. Und ich habe in meinen Antworten gemerkt, dass ich am Anfang so gewisse, ja, ich bin ja völlig auf ihrer Seite, aber, Komma, und das lasse ich immer mehr weg, weil es darauf vielleicht auch einfach nicht ankommt.
Hat dich das aber in deinem Alltag beeinflusst? Also merkst du, dass das Verhältnis mit dem Mandanten verändert? Positiv als auch negativ, es kann ja in beide Richtungen gehen.
Ich versuche es bewusster also so einzusetzen. Es gibt ja schon Mandanten, die sehr, sehr, sehr emotional sind und die auch so ein bisschen emotional aufgefangen werden wollten von mir als Anwalt, der ja so ein bisschen in einer anderen Position dann, weil es sind meine Mandanten. Und dann ist es manchmal besser, wenn ich denen das Gefühl gebe, du, ich verstehe aber genau, wo dein Problem ist. Und ich habe da große Sympathie. Rechtsprechung ist aber anders.
Ja, aber dafür bezahlen die sich ja auch. Also das
Genau,
finde ich, das
dafür
muss
werde ich
man auch
bezahlt.
sagen, ist eine fachliche
Genau.
Expertise.
Genau. Und dann kommt die, also das ist, so ist es. Ich muss nur ein bisschen schmunzeln, weil ich gemerkt habe, dass ich da ein bisschen in den letzten Jahren so offensiver mitgegangen bin mit, so ist es. Aber ich versuche es einfach bewusster also einzusetzen.
Ja, merkst du aber dieses Meinungsaushalten auch in deinem Alltag, dass wenn du Mandanten jetzt sagst, hier, so ist es nicht, dass die dann das auch, also da sind wir wieder bei diesem Thema in meinem Kopf, mal einfach aushalten und dass Leute damit nicht, oder nee, dass manche so ein bisschen delusional sind und sagen, ja, aber die wollen es nicht wahrhaben, dass es da jetzt keinen Ausweg mehr gibt, dass die Rechtsprechung zum Beispiel eindeutig ist. Merkst du das, dass die Leute sich das versuchen, immer noch schön zu reden und das gar nicht so glauben wollen? Und dann deine Meinung auch so ein bisschen hinterfragen?
Niemand ist der Böse in seiner eigenen Geschichte. Und man hat ja immer recht, irgendwie. Und das merke ich sehr oft. Und dann komme ich an einen Punkt, wo ich sage, okay, vielen Dank, jetzt wollen wir noch eine Zweitmeinung wissen. Oder wo ich einfach viel, viel offener sage, okay, also also Rechtsauffassung, dann klagen wir und dann entscheidet es ein Richter. Und dann ist das so. Und damit komme ich auch einfach viel besser klar als noch vor ein paar Jahren, wo es mir auch also wichtig war, wo ich auch vielleicht nicht so selbst in mir geruht habe, wo ich merke, gut, dann ist das so. Ich fand vorhin diesen Demutspunkt so toll und so wichtig, Judith. Ich glaube, das ist so eine der, ich glaube, was auch manchmal im HR und überhaupt auch so in diesen Positionen vielleicht manchmal zu kurz kommt.
Absolut, absolut. Und ich möchte nicht sagen, dass ich da nicht selber auch mal ein Teil davon war, dass du so irgendwie nach der Uni anfängst und natürlich dann bestimmte Sachen einfach nicht nachvollziehen kannst, weil du auch in der Situation noch nicht warst oder noch nicht mal annähernd. Ich glaube, da hat mir wirklich viel die Selbstständigkeit geholfen. Also tatsächlich dann sozusagen aus diesem sicheren Angestelltenverhältnis, wo du auch sicher gehen kannst, wenn du in einer bestimmten Position in einem großen Unternehmen arbeitest, dann stehen dir auch viele Türen und Toren offen, also auch in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen oder mit Dienstleistern. Und dann mal auf diese andere Seite zu wechseln, das ist schon so a piece of humble pie, den ich da essen musste, auch mehrfach. Das war dann schon irgendwie ein komisches Gefühl. Das hat sicherlich auch noch mal geholfen, halt wirklich auch zu verstehen als Führungskraft, man kann immer, immer, immer oder als Mensch auch in die Situation kommen, dass man gegangen wird. Also jetzt nur mal, um das an meiner Arbeit wieder festzumachen. Und dann finde ich schon wirklich auch nochmal wichtig, drauf zu schauen und zu sagen, okay, wenn mir das passiert, was ist mir dann wichtig und wie will ich dann behandelt werden? Nicht, dass das immer das perfekte Credo ist für eine Führungskraft, aber in der Situation schon. Ich finde, Demut ist total wichtig. In vielen Aspekten, aber vor allem in der Führung.
Ich finde es immer goldig, Daniel dabei zu beobachten, wenn er nachdenkt.
Gut, da das Frage selten überlegt. Vorkommt, ne, ist das
das ist ein Dauerzustand im
Podcast. Sonst ist so ein Steppenläufer, der durch mein Hirn läuft und versucht, also irgendwelche komischen Side-Stories zu vermeiden.
Wir sind heute erstaunlich wenig abgedriftet, finde ich. Wir sind sehr im Thema geblieben. Das ist gar nicht so unsere Art. Ja, okay, ja.
Wir können gerne noch abdriften.
Ich fand unser Vorgespräch zu dem Podcast sehr, sehr schön. Erstmal, ja, bevor wir anfangen, können wir noch mal kurz über andere Themen reden. Ich gehe jetzt mal nicht tiefer rein, was wir geredet haben, aber ich fand es auch so sehr schön, erstmal fachlich irgendwie ein bisschen abdriften.
Also wer Angst vor Barcodes hat, bitte postet es in die Kommentare.
Ja, wir waren bei sehr spirituellen Sachen kurz. Und zumindest Daniel und ich, wir wollen da Judith mal nicht mit reinziehen, das Ganze.
Jetzt mal rein praktisch. Jemand ruft dich an und sagt, Frau Welde, wir restrukturieren um, Hilfe. Ich weiß, ich muss die Mitarbeiter, mit denen ich jahrelang das Ganze aufgebaut habe, die müssen gehen, Hilfe. Wie fängt man an? Wie, ja.
Also wie fange ich dann so einen Auftrag an? Naja, dann guckst du natürlich erstmal, wo genau steht ihr jetzt? Was sind die Vorgespräche? Was ist jetzt blöd gesprochen auch die arbeitsrechtliche Situation? Also und was ist auch die betriebliche Vorgabe? Von wie vielen Menschen müsst ihr euch trennen? Was ist möglich mit natürlicher Fluktuation und was nicht? Also macht man sozusagen, versuche ich erstmal zu verstehen, wo das Feld ist. Und dann versuche ich natürlich auch zu verstehen, welche Leistung möchte die Person jetzt genau von mir haben? So, das ist ja immer, wenn du für sowas angerufen wirst, auch beim Coaching, da musst du schon nochmal gut in der Auftragsklärung schauen, okay, was genau will die Person jetzt eigentlich von mir? Und das biete ich dann auch an. Und ganz häufig ist das eben, das hatten wir ja im Vorgespräch schon gesagt, ist das gar nicht die arbeitsrechtliche Beratung oder eben auch, wie sortiere ich jetzt, also wen lasse ich jetzt gehen und wen nicht, sondern es geht dann wirklich um das Wie. Also dann tatsächlich auch zu verstehen, weil so oft gibt es meine Dienstleistung ja nicht. Also wirklich diesen besonderen Part, sich auf den Menschen in dem Prozess zu konzentrieren. Und dann wirklich auch zu sagen, okay, das ist meine Kernkompetenz und es ist auch sinnvoll und notwendig, da Unterstützung einzuholen und natürlich dann auch zu schauen, woran messen wir meine Leistung? Also was wäre mein Mehrwert in diesem Setup dann? Das ist mir schon auch immer wichtig, auch für mich selber dann zu sagen, okay, was soll danach anders sein, bei welcher Maßnahme auch immer ich unterstütze. Und dann legt man los. Und das ist wirklich meistens dann nochmal ein ganz anderer Aufgabenbereich als der, warum mich die Person ursprünglich angerufen hat.
Jetzt ist es mir natürlich ein leichtes, da eine Überleitung zu finden für diese Leute, die jetzt in Restrukturierungen sitzen oder gerade in so einer professionellen Trennungssituation irgendwie Unterstützung brauchen. Hast du denn was für die, was du denen mitgeben kannst oder anbieten kannst heute?
Ja, ich habe tatsächlich natürlich angefangen und arbeite auch viel mit Checklisten und Leitfäden, die ich auch in den Coachings vor allem an die Führungskräfte rausgebe. Und eine von diesen Checklisten würde ich tatsächlich auch gerne hier einfach der Hörerschaft zur Verfügung stellen. Genau, das wäre sozusagen mein Angebot.
Also eine Checkliste für?
Für wirklich eine Trennung, einen Trennungsprozess. Also was muss ich vor einem Gespräch beachten? Was muss im Gespräch passieren? Und was sind dann so die ersten Schritte danach?
Sehr gut. Diese Checkliste findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da findet ihr den jeweiligen Link, auch nochmal Kontaktdaten, also mit Webseite, Webauftritt von Judith selber für Next Chapter Consulting. Und ich meine, wir kennen uns jetzt seit fast einem Jahr oder über einem Jahr. Ich glaube, so fast, so telefonisch zumindest, und dann präsent fast ein Jahr. Und ich kann es nur jedem mit ans Herz legen, wenn ihr gerade in so einer Situation steckt, Wenn ihr das heute nicht aus der Episode schon mitgenommen habt, dann jetzt hier nochmal der Push dafür. Tretet mit Judith unbedingt in Kontakt. Das ist ein unglaublich wertvoller Kontakt. Sie kann euch bei sehr vielen Sachen helfen, mit extrem viel Expertise. Also, und auch menschlich, falls ihr das jetzt auch noch nicht mitbekommen haben solltet, absolut top, kann man auch nur empfehlen als Kontakt in seinem Netzwerk. Muss man einfach mal so mitgeben.
Vielen Dank. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Ich weiß nicht, was ihr sonst sagt, aber...
Also Amen, ich würde, Fabian.
In dem Sinne sind wir jetzt auch nochmal gläubig hier in dem Podcast geworden. Ich würde dir trotzdem das Schlusswort gerne überlassen, bevor ich die Abmoderation übernehme. Hast du denn noch einen Gedanken, wenn du eine Message jetzt mal nach außen geben dürftest, die du super gerne den Leuten draußen mitgeben möchtest, was wäre diese Message? Du darfst auch gerne kurz überlegen.
Das sind jetzt so viele. Wir haben über so viele Sachen gesprochen. Aber wenn ich jetzt auf mein Thema schaue, dann würde ich, glaube ich, wirklich sagen, ja, keine Angst vor Trennungen. Also wirklich dieses Thema Trennung aus der Schmuddelecke zu holen. Es gibt Dienstleistungen wie mich. Es gibt Anwälte, die auch ganzheitlich beraten. Da wirklich einfach keine Angst vor der Konfrontation zu haben und für sich auch wirklich diese Verantwortung anzunehmen und zu übernehmen. Es lohnt sich einfach unternehmerisch.
Sehr gut. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich habe mich wirklich gefreut, dass du heute zu Gast warst.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir waren fachlich sehr tief drinne, sowohl rechtlich als auch aus der kommunikationsmentalen Richtung. Ja, Daniel, musst du jetzt nicht in den Kopf schütteln. Du hast schon deinen Input geliefert. Du warst ja nicht nur ein stiller Bystander für das Ganze. Und ich habe die unqualifizierten Amateurkommentare gebracht. Das ist auch vollkommen okay gewesen. Aber ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart bei der Unternehmer-Lounge. Wir geben das jetzt mal als flexiblen Zeitraum raus, weil ich glaube, diese Folge kommt früher als 3 Wochen, als wir das letzte Mal das rausgegeben haben. Ich denke mal, so in 2 bis 3 Wochen hören wir uns wieder zur Folge 27. Und wenn euch das gefallen hat und ihr jetzt vor allen Dingen auch sagt, hey, ich würde gerne einfach als fester Hörer dabei sein für zukünftige Gespräche, dann scheut euch doch nicht. Das ist ein kleiner Support. Das tut uns aber auch sehr, sehr gut. Unseren Gästen vor allen Dingen sehr, sehr gut, wenn ihr eine Bewertung da lasst und den Podcast einfach auf Folgen klickt. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber, auch über ehrliche Kritik. Also da gerne auch an uns herantreten. Wir wollen ja letztendlich das beste Produkt für euch als Hörer liefern, dass ihr auch am meisten Inspiration und am meisten für euer Unternehmen mitnehmen könnt. Und jetzt nochmal der kleine Aufruf zum Ende. Sichert euch wirklich diese Checkliste von Judith, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Einfach auf den Link klicken und den Leitfaden einmal runterladen, dass ihr auch davon profitieren könnt. Ansonsten, ihr beiden, es war mir eine Freude. Vielen lieben Dank, Daniel, dass du auch wieder dabei warst.
Ja, vielen Dank, Fabian, dass ich auch bei meinem Podcast mit dir dabei sein darf. Und
ist eine Ehre als Co-Host, oder?
Absolut. Und nächste Folge werde ich dich fragen, wann kriegen wir eigentlich unser Podcast-Testimonial?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir auf jeden Fall näher besprechen sollten. Liebe Judith, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und dann alle Judith. Noch eine schöne restliche Woche euch. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.